Wie gesagt, heute ist Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern. Der Text, den wir gerade gehört haben, spricht von einem Ereignis, nämlich, wie der Titel bei Hannas Bibel schon gesagt hat, der triumphale Einzug von Jesus in Jerusalem. Und an dieses Ereignis wird normalerweise am Palmsonntag gedacht. Der Text hat 4 Szenen, die wir kurz nacheinander anschauen, um zu sehen, wie wird Jesus hier bei diesem Einzug dargestellt. Und danach fragen wir uns natürlich, was hat das überhaupt mit uns heute noch zu tun? Und ein bisschen interessiert uns auch, was hat das eigentlich mit Emilia und mit Jona zu tun? Aber zuerst zu den 4 Szenen. Die erste Szene ist die Annäherung von Jesus an Jerusalem. Das sind die ersten 3 Verse. Jesus kommt nahe an Jerusalem heran. Wo genau er ist, wird nicht gesagt, sondern es werden 3 Orte genannt, irgendwie Ölberg, Bethphage und Bethanien. All das liegt östlich von Jerusalem. Das ist wichtig zu wissen. Es ist nicht so wichtig zu wissen, wo genau, sondern wichtig ist östlich von Jerusalem. Von dorther wurde erwartet, dass der Messias, also der Erlöser des Volkes, nach Jerusalem einziehen sollte. Was ist der Messias? Eine kurze Erklärung dazu. Messias, das war eine Rettergestalt, die die Israeliten erwartet haben, der kommen sollte, um das Volk zu befreien, um es zu erlösen, um ein großes Friedensreich wieder aufzubauen. Der Messias war ein Nachkomme von David. König David, den kennen die meisten von der Geschichte zum Beispiel von David und Goliath. König David war der erste große König von Israel und eigentlich auch der größte. Zusammen mit seinem Sohn Salomo hatten sie die größte Ausdehnung des Reiches Israel und sie hatten eine Blütezeit, war das für Israel. Kurz nachdem Davids Sohn Salomo gestorben war, zerfiel das Reich und es ging dann immer noch nur noch bergab, bis die Reiche dann zerstört wurden, die Menschen in die Gefangenschaft geführt wurden. Und das blieb eigentlich so bis zur Zeit von Jesus. Und damals wurden die Israeliten von den Römern unterdrückt. Aber seit der Zeit von David hielt sich diese Hoffnung, diese Voraussage, einmal wird jemand kommen. Ein Nachkomme von David und er wird das Volk befreien, er wird wieder ein Reich aufbauen, das wie das Reich von David gewesen ist und es wird eine neue Blütezeit geben in Israel. Diese Rettergestalt nennt man auch Messias, weil das Hebräisch für der Gesalbte ist. Und ein König wurde damals immer mit einer Ölsalbung, das heißt man hat Olivenöl über den Kopf des Königs geleert. So wurde der König eingesetzt. Dieser Messias sollte von Osten her kommen. Jesus fordert nun auch seine 2 Jünger auf, dass sie an einem der beiden Orte, die vor ihnen liegen, einen jungen Esel suchen. Auf diesem Esel will er in die Stadt reiten. Auch das ist sehr wichtig, denn es wurde erwartet, dass der Messias auf einem jungen Esel geritten kommt. Das Füllen gehört aber offensichtlich nicht Jesus. Er sagt, was, wenn jemand zu euch sagt, hey, warum nehmt ihr einfach meinen Esel mit? Das geht ja gar nicht. Und für diesen Fall sagt er ihnen, erzählt den Leuten einfach, der Herr bedarf seiner. Oder der Herr braucht es. Danach sagen, der Meister braucht den Esel. Und auch hier ist es interessant, dass Jesus auf das alte Königsrecht anspielt. Damals gab es das Recht, dass ein König, wenn er unterwegs war und etwas brauchte, das von seinem Volk einfach nehmen durfte. Er konnte sagen, hey, ich als König bedarf dieses Gegenstandes, deshalb darf ich ihn mitnehmen. Und das Volk, das war ja der König, sagte, na gut, also dann bitteschön, nimm es mit. Schon in dieser ersten Szene wird durch 3 Arten Jesus als eine ganz bestimmte Person dargestellt, nämlich als König. Als König und Messias, als derjenige, der kommt, um sein Volk zu befreien. Er kommt von Osten, reitet auf einem Eselsfüllen und kann königlichen Besitz einfordern. Die nächste Szene, die Suche nach dem Füllen, die erzählt, wie die beiden Jünger, die den Auftrag erhalten haben, diesen Auftrag auch befolgen. Sie gehen in das Dorf, finden dort ein Eselsfüllen, binden es los. Und als sie gefragt werden, hey, hallo, sorry, das ist mein Esel, was macht ihr da? Antworten sie genau das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Tatsächlich, es funktioniert. Sie dürfen das Eselsfüllen mitnehmen. Dieser Teil der Geschichte zeigt, dass Jesus nicht nur eine königliche Figur ist, sondern dass er auch etwas Übernatürliches hat. Er weiß nämlich schon vorher, was passieren wird und sagt ihnen, wie sie dann zu reagieren haben. Und es funktioniert tatsächlich. Es ist also ein Messias, eine Königsfigur, die auch etwas Übernatürliches hat. Und dann die nächste Szene, der Einzug in Jerusalem. Hier sehen wir, wie Jesus einreitet nach Jerusalem. Die Jünger bringen den jungen Esel zurück zu Jesus, legen als Sattel ihre Kleider auf diesen Esel und Jesus setzt sich darauf und reitet los Richtung Jerusalem. Da beginnt die Menge um ihn herum, ihre Mäntel auszuziehen und bereitet die Mäntel vor Jesus auf den Weg. Das hat man damals gemacht, weil es noch keinen roten Teppich gab, so wie heute, aber es ist genau dasselbe Konzept. Heute würde man den roten Teppich ausrollen, damit jemand sehr Wichtiges auftreten kann. Genauso war das damals mit den Kleidern. Das hat man auch schon früher gemacht, also im früheren Teil der Bibel, das nennen wir das Alte Testament. Dort, wenn Könige eingesetzt wurden, bereiteten die Leute ihre Kleider auf dem Weg, damit der König darüber reiten konnte. Die Leute, sie schlagen auch Zweige von den Bäumen ab und streuen diese auf den Weg. Auch das ist ein Zeichen der Ehrung. Und hier kommt jetzt der Name Palmsonntag her, weil man sich vorgestellt hat, dass es damals in Israel nur Palmen gegeben hat und deshalb hat man es mit Palmen übersetzt. Aber ich muss euch enttäuschen, wahrscheinlich waren es gar nicht unbedingt Palmen, weil Jesus kam ja vom Ölberg. Und der Ölberg heißt so, weil dort so viele Oliven wachsen. Und aus den Oliven hat man dann Öl gemacht, deshalb auch der Ölberg. Das heißt, wahrscheinlich haben sie nicht so viele Palmzweige drauf gestreut, sondern vor allem Ölzweige. Aber das ist natürlich besonders passend, weil es ist ja der Messias, der Gesalbte, derjenige, der mit Öl gesalbt wurde, um König zu werden. Und diesen begrüßen sie mit Ölzweigen. Es bildet sich eine richtige Prozession, Leute gehen voraus, Leute gehen hinterher und sie rufen etwas, nämlich Hosianna. In der Übersetzung von Hannah hat es geheißen, gelobt sei Gott. Und dieser Satz kommt aus einem alten Lied, das auch im älteren Teil der Bibel geschrieben steht, nämlich Psalm 118. Und alle wussten zu dieser Zeit, dieses Lied spricht von dem Nachkommen von David. Das heißt, die Menge singt nun ein Lied, das für den Nachkommen von David bestimmt war. Für alle da ist klar, das hier ist der Gesandte Gottes, der kommt, um das Volk zu retten. Bisher waren die Verbindungen mit David implizit und jetzt in dem zweiten Teil, den sie sagen, wird es noch explizit. Sie rufen, gepriesen sei das Reich von David, das da kommt. Und die Menschen sind voller Freude, weil sie sehen, wie das Reich Davids wiederkommt. Ich weiß nicht, wer von euch am Anfang, bevor dem Gottesdienst, schon hier war und gehört hat, wie sich die kleinen Timo und seine Cousins und Cousine, genau, wie sie sich gefreut haben und gekreischt haben. Und wahrscheinlich etwa so war die Stimmung der Leute damals an Palmsonntag, wie sie sich gefreut haben, dass jetzt Erlösung kommt. Die Hoffnung auf Besserung, auf Wiederherstellung des Königreichs pulsiert nur so vor den Toren von Jerusalem. Endlich, hier ist derjenige, auf den man hunderte Jahre gewartet hat. Endlich ist er da. Und die Rettung ist so nahe. Und in allen diesen drei Szenen wird Jesus als dieser davidische König dargestellt, der endlich kommt um Rettung zu bringen. Und eine völlig andere Perspektive wird in nur einem Satz noch aufgetan. In diesem Satz steht Folgendes, Vers 11, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das? Was bedeutet dieser Satz, Jesus geht in den Tempel und betrachtet dort alles? Ich stelle mir dann so vor, wie er so dasteht und alles ein bisschen genau anschaut. Aha, okay, ja, gut. Und ich glaube, das war tatsächlich so. Einerseits zeigt das auch noch einmal ihn als König, der seine Königsstadt betrachtet, aber es hat noch einen anderen Aspekt. In einem Propheten, nämlich bei Hesekiel sieht um etwa 500 vor Christus, wie Gott aus dem Tempel auszieht und sich nach Osten auf den Ölberg zurückzieht. Der Tempel, das war der Ort, wo die Israeliten ihrem Gott begegnen konnten. Und Hesekiel sieht jetzt, wie Gott sagt, sorry Leute, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, weil ihr meinen Tempel so verunreinigt habt, weil ihr mich nicht ehrt, weil ihr mich nicht ernst nehmt. Und deshalb geht er aus diesem Tempel heraus auf den Ölberg. Und Jesus kommt jetzt vom Ölberg her wieder zurück, direkt in den Tempel. In den vorherigen Versen wird Jesus als König dargestellt, als der Messias, der Nachfolger, der Retter. Und jetzt wird Jesus noch als etwas anderes dargestellt. Als Gott, der in seinen Tempel zurückkehrt. Und er kehrt in seinen Tempel zurück, um im Tempel zu schauen, ist es immer noch so, wie es damals bei Hesekiel war? Oder ist es jetzt besser? Die Geschichte geht dann weiter, das haben wir nicht gelesen, aber es stellt sich heraus, dass es überhaupt nicht besser ist. Denn es stehen zwar keine anderen Götter und so jetzt mehr da, wie bei Hesekiels Zeiten, sondern es stehen Marktstände da, Geldwechsler und der Götze der Israeliten zu der Zeit war nicht irgendein fremder Gott, sondern das Geld und der Gewinn. Und sie beten nicht mehr Gott an, sondern sie versuchen, Gewinn im Tempel zu machen. Deshalb kommt dann auch später die Geschichte, wo Jesus den Tempel reinigt. Das heißt, er treibt alle heraus, die nichts eigentlich mit dem Tempelgeschäft zu tun haben, sondern die mehr dort sind, um das große Geld zu machen. Jesus kommt als König, aber er kommt auch als Gott zurück, um zu sehen, ist hier wieder Platz für mich als Gott. Kann ich wieder bei meinem Volk sein? Kann ich wieder bei dem Volk sein, das ich schon so lange liebe? Sind sie bereit, um wieder für mich da zu sein? Dass wir unsere Beziehung wieder aufbauen können. Und er merkt, nein, das Volk ist noch nicht bereit. Ihr Herz ist noch woanders. Und das Ganze ist auch ein Bild für das menschliche Herz. Jesus kommt als König zu jedem einzelnen Menschen. Und Jesus kommt als Gott zu jedem einzelnen Menschen. Der Mensch ist dafür gemacht worden, mit dem König, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm in einer Beziehung zu sein. Genauso wie der Tempel dafür gemacht wurde, dass Gott darin wohnt, genauso ist der Mensch dafür gemacht worden, dass Gott in uns wohnt. Und er kommt zu uns als Menschen, um zu schauen, ist hier der Tempel gut für mich zum drin wohnen? Ist der Tempel gereinigt oder nicht? Und ganz oft bei jedem Menschen, der noch kein Christ ist, bei mir war das so, bei jedem ist das so, der Tempel ist nicht rein. Weil unser Herz genauso ist wie bei den Israeliten der Tempel. Wir wollen lieber das große Geld machen, wir wollen lieber Ruhm und Anerkennung haben, wir wollen lieber das tun, was wir wollen und nicht das, was Gott uns sagt. Und wenn Jesus deshalb einzieht bei uns, dann braucht es manchmal auch ein bisschen eine Tempelreinigung. Und das hat wieder mit dem Königtum von Jesus zu tun. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte von Jesus, wie sie weiterging. Die Menschen freuen sich, dass jetzt das Friedensreich von Jesus kommt. Er kommt in den Tempel, zieht alles an und wird dann kurz später umgebracht und stirbt am Kreuz. Das feiern wir nächste Woche. Jesus stirbt und wir denken uns, Hilfe, war jetzt alles für nichts? Der König ist nicht gekommen, der König hat sein Friedensreich nicht aufgerichtet, der König hat die Israeliten nicht befreit. Aber für Jesus war das kein Unfall. Er sagt es schon vorher ein paar Mal voraus, ich werde übrigens sterben. Die Jünger, seine Schüler, die wollen das nicht wirklich glauben, sie wollen es nicht wahrhaben. Aber Jesus sagt es ihnen immer wieder und es ist kein Unfall, weil Jesus stirbt, um den Tempel zu reinigen. Jesus stirbt, um uns wiederherzustellen, um uns wieder neu zu machen, dass er in uns wohnen kann. Das ist ein altes Bild, das auch aus dem vorderen Teil der Bibel kommt. Der Tempel musste dort jedes Jahr gereinigt werden, am großen Versöhnungstag. Und dafür musste ein Lamm geschlachtet werden, das sündlos war, also keinen Makel hatte. Und mit diesem Blut wurde dann alle Unreinheit überdeckt im Tempel. Und genau dasselbe geschieht an Karfreitag. Jesus, sündlos, makellos, ohne Fehler, stirbt an unserer Stelle, um unseren Tempel, die Unreinheiten mit seinem reinen Blut zu überdecken. Und dieser Text stellt deshalb die Frage an uns. Einerseits, wenn wir noch nicht Christen sind, willst du den König einziehen lassen? Willst du deinen Tempel aufräumen lassen, die Unreinheiten überdecken lassen? Und an uns, die wir schon lange Christen sind, stellt es die Frage, Jesus, ist der König in deiner ganzen Stadt in Jerusalem? Oder gibt es Teile in deiner Stadt, die du wo er noch nicht König sein darf, wo er auch nicht kommen darf, um mal reinzuschauen, so wie er es in Vers 11 tut, sondern gibt es da Dinge, die du noch zumachst, weil du Angst hast, dass Jesus sie sieht. Ich fordere euch auf, lasst den König einziehen. An Palmsonntag lasst ihn in euer Leben kommen, weil es der beste König ist, den es überhaupt gibt. Es gibt keinen anderen König, der sich selbst hingibt für sein Volk, für seine Menschen, um zu sterben, damit sie ein neues Leben haben können. Und jetzt fragt ihr euch alle noch, was hat das mit Jona und mit Emilia zu tun? Und ich glaube, es hat zwei Dinge mit ihnen zu tun. Das eine ist natürlich, dass das, was für uns alle gilt, auch für sie gilt. Sie dürfen ebenfalls den König empfangen in ihrem Leben und das wünschen wir uns auch als Gemeinde, als Eltern, dass Jesus in ihr Leben kommen darf und dort König sein darf, dass sie ein Tempel des Königs sein dürfen. Und das andere ist, Emilia heißt etwa so die Eifrige oder man kann sogar etwas härter sagen, die Ehrgeizige. Und ich wünsche mir, dass Emilia richtig ehrgeizig wird. Richtig ehrgeizig und zwar geizig nach der Ehre des Königs. Dass sie genauso sein darf wie diese Leute vor den Toren von Jerusalem und dass sie ihren Mantel vor den König hinlegen darf, dass sie mit Olivenzweigen ihm zurufen darf, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dass sie eifrig ist für diesen König, weil dieser König auch für sie geeifert hat. Und bei Jona, weiß jemand, was Jona heißt? Jona heißt die Taube auf Hebräisch. Die Taube. Und wir kennen alle dieses Bild dieser Taube. Und was hat die Taube meistens im Schnabel, wenn man die Taube als Bild sieht? Einen Ölzweig, ganz genau. Natürlich kommt das von der Geschichte von Noah, wo die Taube mit einem Ölzweig zurückkehrt und davon berichtet, wie Gott sich mit den Menschen versöhnt hat. Aber es passt auch sehr gut zu dieser Geschichte, wo die Menschen einen Ölzweig hinlegen, weil auch hier Frieden geschieht. Der König kommt, um Frieden zu schaffen, endgültigen Frieden für uns, in uns und wenn er wiederkommt, am Ende der Zeit Frieden für immer. Und deshalb wünschen wir uns auch, dass Jona ein solcher Botschafter sein darf, der mit dem Ölzweig darauf hinweist, der König ist gekommen und der König wird wiederkommen. Wir beten miteinander. Ja, großer König, wir wünschen uns, dass du einziehst bei uns. Es gibt keinen besseren König als dich mit deiner Sanftmut und Liebe und Geduld. Dass du dich selbst hingibst und stirbst für uns, um unseren Tempel wieder reinzumachen. Und wir bitten dich, dass du besonders auch bei Emilia und bei Jona einziehen darfst. Ja, danke, dass du gekommen bist als König und als Gott, dass du zurückgekommen bist zu uns. Wir brauchen dich und wir brauchen deine Gegenwart.